Das schwedische Drottningholm Barockensemble mit Claes Persson an der Blockflöte war das mit der Suite in A-Moll von Georg Philipp Telemann. Telemann war, wenn er gerade nicht komponierte, auch ein begeisterter Gärtner. 1742 schrieb er in einem Brief an seinen Freund, den Frankfurter Bürgermeister Johann Friedrich Amand, dass sich ihm neben der Musik, die er als sein Acker und Pflug und Hauptergetzen bezeichnet, seit Zitat, ein paar Jahren eine Gefährtin zugesellet habe, nämlich die Blumenliebe, welche beide wechselweis mich ihrer Annehmlichkeiten teilhaft machen. Der Komponist mit grünem Daumen also und Liebe zum Garten. Bitte schneiden, der Rasen haben wir unsere Matinee heute genannt, aber idealerweise sollte man den Rasen nicht zu oft schneiden, damit dort auch das ein oder andere Blümelein wachsen kann. Die Biologin Ulrike auf der Heide hat sich intensiv mit unseren Rasenflächen in Garten und Parks beschäftigt. Im April ist ihr Buch Die Rasenrevolution erschienen und darüber wollen wir jetzt sprechen. Guten Morgen, Frau auf der Heide.
Ja, guten Morgen, Herr Brandl.
Lassen Sie uns doch erstmal kurz die Begriffe klären. Was ist der Unterschied zwischen Rasen und Wiese?
Ja, eine Blumenwiese ist eine Fläche, die früher von Bauern dazu genutzt wurde, um Heu zu gewinnen, also Winterfutter. Und Rasenflächen sind Flächen, die werden häufiger genutzt, häufiger geschnitten oder eben auch häufiger beweidet. Und im Gegensatz zu den Wiesen, die nur zwei- oder dreimal früher gemäht wurden, gibt es Rasenflächen seit sehr, sehr langer Zeit. Weil eine Heuwiese kann es ja nur geben, wenn ich ein Gerät habe, mit dem ich das Gras auch schneiden kann. Das heißt, Heuwiesen konnten erst entstehen, nachdem die Sense erfunden wurde.
Naja, also die Heuwiese ist eigentlich zum Ernten sozusagen gedacht und der Rasen erstmal als Fläche. Was genau ist denn so ein Rasen? Also pures Gras oder sind da auch andere Pflanzen drin?
Also ursprünglich waren Weiderasen sehr artenreiche Flächen und ja, es gibt da Gras drauf, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele krautige Pflanzen, ganz viele Blumen gibt es auf diesen Flächen und wenn solche Flächen beweidet werden, dann zeichnen sie sich im Gegensatz zur Blumenwiese dadurch aus, dass immer etwas blüht. Bei den Blumenwiesen, da beobachten wir ja, es gibt diesen Blühhöhepunkt und genau wenn die Blumenwiese am allerschönsten ist, dann wird sie gemäht und dann sind alle Blumen plötzlich weg. Ja. Und auf so einer extensiven Weide, da wird immer ein bisschen gefressen und es blüht immer auch was.
Aber dieser Weiderasen hat wenig zu tun mit unserem heutigen Kulturrasen, den wir halt so in Garten und Parks finden. Wie kam es denn dazu? Warum ist das so?
Ja, ursprünglich hatten die schon sehr viel miteinander zu tun, weil die ursprünglichen Rasenflächen wurden auch die Rasenflächen zum Beispiel in Schlossparks oder auch in öffentlichen Parks wie dem Englischen Garten, wurden früher durch Beweidung gepflegt. Da standen immer Tiere drauf. Das heißt, eigentlich war das früher dasselbe, der Rasen bei den herrschaftlichen Häusern und der Rasen in der freien Landschaft. Das ging so kontinuierlich ineinander über und dann wurde aber plötzlich der Rasenmäher erfunden. Das war Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall und da beobachtete dieser Herr Banting, der das gemacht hat, eine Maschine, die Samt geschoren hat. Nachdem der Samtstoff produziert war, wurde der Samt geschoren mit so einem rotierenden Messer und er kam auf die Idee, damit kann ich doch auch den Rasen mähen. Dann brauche ich keine Sense mehr, dann brauche ich keine Tiere mehr, dann kann jeder in seinem Garten einen Rasen haben. Und damit ging die Entwicklung los hin eigentlich zu einem technischen Produkt.
Der Rasen als technisches Produkt, als Ergebnis von der Maschinenentwicklung, ist ja auch ganz spannend. Kann es auch sein, aber natürlich spielt auch das Bedürfnis, die Rasenflächen anders zu nutzen, eine Rolle, zum Spielen oder um Tische und Stühle draufzustellen, anstatt Tiere, oder?
Genau. Aber eben ursprünglich war das dasselbe. Auch diese Flächen, die eben beweidet wurden, wurden dann auch zum Spielen und Lagern in diesen Parks genutzt. Mhm. Aber irgendwann hat sich das dann halt getrennt. Aber eigentlich gibt es jetzt, wo wir sehen, unsere biologische Vielfalt ist in einer großen Krise und wir möchten was dagegen tun, die große Chance, da wieder hin zurückzukommen. Also unsere Rasenflächen zu renaturieren, indem wir zum Ursprung zurückgehen, weg von der Grasmonokultur, die gedüngt werden muss, die bewässert werden muss, wo wir viel Zeit, viel Energie reinsetzen müssen und auch viel Chemie, damit die überhaupt so erhalten werden kann, zurück zu so einer Fläche, die extensiv gepflegt werden kann, wo viele Blumen blühen und die vor allen Dingen dann auch in der Klimakrise wesentlich resilienter ist als diese Intensivrasenflächen.
Ja. Wie oft sollte man denn Ihrer Meinung nach einen Rasen mähen oder wie kurz darf es denn sein?
Es darf auch schon mal ganz kurz sein, weil viele Tiere bei uns, viele Vogelarten zum Beispiel, sind angepasst an kurzrasige Flächen und suchen nur dort ihr Futter, Stare zum Beispiel oder Grünspechte. Aber wenn wir uns fragen, wie können wir den denn jetzt biodiversitätsfördernd pflegen, unseren Blumenkräuterrasen, dann gucken wir wieder auf das Vorbild, nämlich die extensiv beweideten Flächen und schauen, ja, wie weiden denn Pferde und wie weiden Kühe? Und das Entscheidende ist, nicht alles auf einmal zu mähen, nämlich wie eine Kuh mal hier und mal da und immer auch was stehen zu lassen. Und auf diesen Flächen, wo ich was stehen lasse, da kommen dann meine Kräuter wirklich auch zur Blüte. Also Blumeninseln stehen lassen. Jedes Rasenmähen ein neuer Schnittmusterwettbewerb. Bei jedem Rasenmähen kann ich mir einen neuen Garten mähen mit neu geformten Blumeninseln.
Ja, ich habe das letztens gemacht mit den Gänseblümchen, also weil da so Felder waren, da waren relativ viele halt, einfach mal ein paar stehen lassen. Das sah aus wie so Blumensträuße im Rasen. Das war eigentlich auch wirklich ganz, ganz schön. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass aber eigentlich halt der Boden trocknet halt viel schneller aus, wenn es so kurz ist. Also das eigentlich, habe ich gelesen, es besser wäre einfach möglichst mindestens, keine Ahnung, 10, 20 Zentimeter stehen zu lassen, stimmt das?
Ja, das ist schon richtig. Also wenn ich mähe, sollte ich nicht ganz kurz mähen, sondern möglichst hoch, also den Rasenmäher auf die höchste Stellung einstellen und bitte keinen Kreisel- oder Mulchmäher benutzen, sondern wenn möglich den ersten Rasenmäher-Typ, nämlich den der Herr Banting erfunden hat, so einen Spindelmäher, das ist ein bisschen anstrengender, aber ist dann ja auch so ein kleines Fitnessprogramm im eigenen Garten. Jedenfalls werden dadurch wesentlich weniger Tiere geschädigt als durch Mulchmäher oder, was ja am schrecklichsten ist, so ein Mähroboter.
Wollte ich gerade sagen, Mähroboter sind wahrscheinlich das genaue Gegenteil. Die machen ja alles weg und auch permanent. Das heißt, es wird alles immer auf eine Länge gehalten und das Ding düst halt die ganze Zeit durch den Garten. Ne?
Genau. Und alle Tiere, die von dem Rasenroboter erfasst werden, werden halt klein gehäckselt. Im Grunde genommen sterilisieren die Flächen.
Also lieber mit der Hand und auf keinen Fall, wenn es geht, mit dem Mähroboter. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Würden Sie denn dafür plädieren, in öffentlichen Parks und Grünanlagen überall wieder Weiderasen einzuführen und diesen intensiv- oder technischen Rasen zu verbannen?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben Sie gesagt, Weiderasen, nicht jede Fläche kann beweidet werden. Aber es gibt auch auf öffentlichen Flächen Möglichkeiten, mit Beweidung zu arbeiten. Also zum Beispiel in Lyon gibt es ein wunderbares Beispiel. Da gibt es quasi eine urbane Schäferei, die mit den Schafen die öffentlichen Grünflächen pflegt. Aber wenn es dann eben nicht mit Weidetieren gepflegt werden kann, dann ist der Blumenkräuterrasen die klimaresiliente Möglichkeit, Rasenflächen zu haben und ja auch denkmalpflegerisch die richtige Möglichkeit, weil diese Intensivrasenflächen, diese Grasmonokulturen, die gibt es ja erst im Grunde genommen seit 1900 und bei allen Gebäuden, die vor 1900 gebaut worden sind, ist der Blumenkräuterrasen denkmalpflegerisch quasi der richtige Rasen.
Das heißt, die Rasenrevolution, die Sie ausrufen, nach der Sie Ihr Buch betitelt haben, wäre eigentlich die Hinwendung rückwärts zu einem Blumenkräuterrasen, wie es den früher gab, oder?
Genau. Und es ist eben eine sehr friedliche und freundliche Revolution, weil für viele Menschen, die sich für Biodiversität einsetzen, ist der Rasen ja so was wie ein Feind, den wir abschaffen müssen und wo wir Blumenwiesen draus machen wollen. Und damit verlieren wir eben auch die Funktion dieser Flächen. Ja. Und ich denke, wir können diese Funktionen erhalten und können einfach nur 150 Jahre zurückgehen. Und dann haben wir beides. die Förderung der biologischen Vielfalt und eine Liege- und Spielfläche.
Also großes Plädoyer für den Blumenkräuterrasen. Weg vom kurzgeschorenen Einheitsgrün zum lebendig bunten Rasen. Die Biologin Ulrike auf der Heide denkt den Rasen alt und damit neu und plädiert für eine ökologische bunte Graswurzelrevolution. Vielen Dank, Frau auf der Heide, für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch, Herr Brandl.
Bitte schneiden, der Rasen heißt unsere Matinee heute. Und das Buch von Ulrike auf der Heide, Die Rasenrevolution, ist im April im Pala Verlag erschienen. Und in unserem Matinee-Rätsel können Sie gleich ein Exemplar gewinnen. Vorher wollen wir aber den Rasen erst nochmal gründlich gießen mit dem Regenlied von Johannes Brahms.